Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem Rauchigen.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Ich liebe das, dich immer so aus diesem Ding rauszukriegen.
Ja, ist gut.
Nein, wir nehmen diese Folge wieder morgens auf, allerdings diesmal nicht um 8.30 Uhr, sondern um 10.30 Uhr, dann sind wir beide auch wach. Ich habe auch schon eine Stunde PT-Training gegeben und da haben wir gedacht, na komm, dann machen wir das jetzt mal. Aber Jan sagt, morgens ist seine Stimme immer so ein bisschen, nicht belegt, aber ein bisschen rauchiger, ne? Von der wilden Nacht, die man so als 25-Jähriger in Köln erleben kann.
Oh, das war so schlimm. Ich war letztens auf einem Afrobeats-Konzert hier im Palladium. Und für die Leute, die das nicht kennen, Palladium, was denkst du, wie viele Leute passen da rein? Oh. Es ist so ein mittelgroßes Venue, ne? Es ist so keine Arena oder sowas, aber es ist schon größer.
2000?
Ja, ich glaube, wenn du richtig quetscht, auch vielleicht ein bisschen mehr, aber ja? So irgendwie okay. Um den Dreh, ne? Und da war es halt auch so, dass wir, ich bin da rausgekommen, habe halt gemerkt, erstens, dass irgendwie mein linkes Trommelfell oder was abbekommen, weil ich danach echt Probleme hatte, links zu hören. Und ich habe wirklich alle zwei Tage gebraucht, bis ich ja nochmal reden konnte. Ja. Da merkst du auch, ey, das ist so ein bisschen. Ja, also so Party-Szene ist alles ganz nett und so, aber nicht so richtig gut für die Stimme.
Also ich sehe gerade, Palladium ist, ne, schön auf der Schanzenstraße in Köln, ne, für alle, die danach gucken wollen. Also die haben einmal 630 Quadratmeter Raum, da passen 1000 Leute rein, ins Foyer bis zu 4000, in die Haupthalle und Empore, genau, und dann nochmal 1000 in den Nebenraum.
Ja, du hast ja quasi genau. den Floor unten und dann hast du diese Empore, wo nochmal Stehplätze drauf sind. Boah, und ich weiß nie so richtig, ob das immer dazugehört oder ob da quasi der VIP-Bereich ist oder so ein Quatsch. Ich weiß nie so richtig. Ja. Das sind eher Stehplätze.
Ja, aber guck mal, man merkt, er hat keinen VIP-Platz, weil sonst würde er es nicht als Quatsch bezeichnen, ne?
Naja, ja, der Boy ist einfach ganz vorne, da muss er nicht auf die Stehringe oben.
Ja.
Ich bin echt so ein Typ, ich bin bei so Konzerten immer ein bisschen zu früh da, weil du willst so weit wirklich vorne stehen, das ist schon der Witz bei der ganzen Geschichte.
Auf jeden Fall, aber Afrobeat ist bestimmt voll geil, ne? Ist schon entspannt, oder?
Wirklich, also musikalisch schon echt eine geile Geschichte. Mhm. Was ich wahrgenommen habe irgendwie jetzt so bei den letzten zwei Konzerten, bei denen ich da war, ich finde zum Beispiel, dass die Hip-Hop so Konzerte waren immer eine lockere Stimmung und ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, aber irgendwie so die letzten beiden, also ich war bei Burna Boy, das ist halt hier in der Lanxess Arena gewesen, ne? Das war auch eine riesige Geschichte. Das ist das erste Konzert gewesen, wo ich jemals war, wo wirklich eine Prügelei ausgebrochen ist.
Ach, das hat's mal erzählt.
Bei total angenehmer, gechillter Musik, sag ich mal. Ja. Ne? So ist kein, das assoziiert man auch jetzt nicht irgendwie damit. Ne? Ja. Und dann irgendwie, also so auch die Stimmung da hatte ich eigentlich anders erwartet. Und dann halt jetzt bei Ashaki auch, gleiches Thema, ne? Richtig geile Musik, irgendwie gute Stimmung, ne? Von dem, was es so. Und dann merkst du aber irgendwie, war die Stimmung seltsam. Ich weiß auch nicht so richtig. Kann ich gar nicht so richtig sagen, was es ist, aber Musik war mega, Konzert war super, aber irgendwie ein bisschen komischer. Sie sind ein paar Mal irgendwie blöd angemacht worden. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. War irgendwie so ein bisschen komisch da.
Ja. Ah ja. Der, ich weiß nicht, ganz kurz nur nebenbei, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen, aber der Laden heißt Just Try, nigerianische Küche. Der war ja bei uns in Köln immer auf der Subbelrather Straße und der hat jetzt vorne Fendorstraße, Ecke, äußere Kanalstraße, yeah. Trägern der Feuerwehr, so diagonal gegenüber, hat der jetzt ein Restaurant aufgemacht, wo über Jahrzehnte ein Italiener drin war.
Aber mit diesem lilanen Banner.
Genau,
dran,
richtig.
Ne?
Aber jetzt seit irgendwie 4 Jahren, seit Corona, das hat dem Italiener nicht gut zugesetzt. Irgendwie ist das da, hat der Laden die ganze Zeit leer gestanden, da lief gar nichts mehr. Und jetzt ist er da drin und ich freue mich da total drauf, weil ich mag nämlich diese Fries und die Burger sind sehr lecker und das Fufu ist
super.
Ich
wollte sagen, du bist ein Fufu-Spezialist.
Fufu, ne? Ja, Fufu ist schon geil. Wobei manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon eine Hausnummer, ne? So 16 Euro für Fufu. Ich weiß, da sind natürlich diese teuren Wurzeln drin. Und der lässt auch alles aus Nigeria importieren, damit er alles so real hat, wie es nur geht. Aber das ist dann halt manchmal schon ein bisschen hart. Ne? So
was ist dann mit Besteck oder was ist mit deinen Fingern?
Ich mach's mit meinem Fingerchen.
Ja. Also ich habe das natürlich. Vorher irgendwie so, weißt du, am Anfang, weißt du, warst du irgendwo unterwegs, hast du irgendwas gekauft, ja. Da weißt du, ja, das ist jetzt nicht in den Finger. Also dann war irgendwann eine Freundin, da war so, Digga, das kannst du nicht machen, das musst du mit den Händen essen.
Das ist respektlos, so. Ja. Nein, aber das Schöne ist ja, du kannst ja mit dem Fufu, du kannst ja quasi wie so kleine, wie so Teigbällchen mit Loch drin formen und dann kannst du so schön die Soße aufnehmen.
Aber du hast richtig eine Strategie
ja,
dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Bei mir ist einfach, je mehr Sauerei, desto besser, keine Ahnung.
Ja, du musst natürlich vorher die Händchen waschen, ne, weil das ist ansonsten ein bisschen unhygienisch. Nachher hast du dann aber auch so, hier so eine Schale mit Wasser, wo du immer wieder, ne, und du musst übrigens auch immer in diese Schale mit Wasser, genau, also du machst vorher am besten erstmal Hände sauber. Dann kriegst du die Schale mit dem Wasser, weil du musst nämlich auch für das Fufu, um das zu kneten, auch zwischendurch in die saubere Wasserschale reingehen. gehen, weil sonst hast du das gleiche Problem wie beim Backen, dass du nachher den Teig an den Händen hast. Zu, ne? Also musst du immer so ein bisschen Wasser und dann, also es ist schon
ein aufwendiges Gericht.
Ein Spaß für groß und klein. Ich fand es halt nur hart, so letztens war ich nochmal da, oh, also nicht auf der Ecke, sondern noch auf der Subberater, boah, da wollte er 16 Euro haben, ne, für das Fufu-Zeug. Und das war, wo du so denkst, ey, komm, für Mittagessen, ja, also ein Zehner plus ein Getränk, okay, ja, und die Bitte noch satt zu werden, wäre ganz geil, ne, dass man nicht so richtig satt wird, okay, über 100 Kilo, aber so 16 Euro und dann kommt noch ein Getränk obendrauf und dann bist du kurz vor der 20-Euro-Grenze. Dann, aber wie gesagt, aber die Burger sind auch lecker da und ja, wenn man mal wirklich was Besonderes haben will, kann man da echt hingehen. Ne?
Schon, ist schon eine geile Geschichte.
Ja, absolut. Also kann ich nur empfehlen, ihr Lieben. So, also pass auf, wir haben heute Besonderheit und zwar, wir haben immer Besonderheit bei uns. Es ist immer alles special, immer tactical, immer alles cool.
So. Ist aber Besonderheit schon wieder kein Gast. Nein.
Genau.
Nein, das wäre keine Besonderheit.
Genau. Es will keiner kommen, nein, Quatsch. Und zwar, wir hatten ja, vor 4 Wochen, ist auch schon wieder 4 Wochen her, das hier wird jetzt Folge 121 und diese Folge mit dem Soziopathen haben wir vor 4 Wochen aufgenommen.
Ui, das kam gar nicht so lange her vor, okay.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, vor 2 Wochen früh, spätestens, ne? Also, ich weiß nicht, wo die Zeit hinrennt. Ich kriege ja langsam echt, keine Ahnung, ich muss mich entschleunigen. Auf jeden Fall haben wir ganz viele Fragen bekommen und auf die wollen wir natürlich gerne eingehen. Es sind aber so viele Fragen, boah, ich glaube, es sind über 19 Stück, 18, boah, ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchbekommen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Qualität über Quantität, das kriegen wir hin.
Ja, das wäre was Neues, nehmen, aber Zeit wir kriegen nehmen. Das hin. Ja. Das kriegen wir hin. Okay, also, erste Frage. Die Frage geht in die Richtung, beziehungsweise, was heißt geht in die Richtung, aber die Frage lautet, sind echte Kampferfahrungen grundsätzlich wichtiger als pädagogische Fähigkeiten beim Unterrichten von Selbstverteidigung? Hm. Weil wir hatten ja auch so in einem Raum stehen, hey, ist es sinnvoll jetzt zu sagen, ich bin Soziopath, ist das dann ein Qualitätsmerkmal für eine selbstverteidigungstrainierende Person, die das Training also gibt? So, und jetzt kam diese echt kluge Frage. Und willst du anfangen?
Ich kann anfangen.
Mein Rauchiger.
ich glaube, das ist so ein Klassiker von das eine funktioniert oder das andere nicht so richtig. Weil ich sag mal, Kampferfahrungen sind in meinen Augen und selbst wenn ich es nur in einem Wettkampf hatte oder ich irgendwie regelmäßig mal mir irgendwie MMA-Training gegeben habe mit vernünftigem Sparring oder wie auch immer. Ich glaube, komplett ohne Kampferfahrung ist es schwierig, eine Priorisierung beim Unterricht zu setzen. Weil ich glaube, dann neigt man schnell dazu, sich so in Technikklauberei zu verlieren. Und das ist halt gefährlich. Also, so wie ich meinen Unterricht strukturiere, ist es halt normalerweise so, dass ich sage, okay, es gibt irgendwie eine Sache, die ich im Rahmen dieser Stunde ausgearbeitet sehen möchte. Das heißt, es geht dann normalerweise entlang eines Topics, wie wir das hier irgendwie auf dieser Trainingsmatrix stehen haben, ne? Dann ist irgendwie Thema Nummer, keine Ahnung, 4, oder sagen wir mal, Thema Nummer 2 wäre dann irgendwie so im Stand Clinch. Dann ist halt das irgendwie das Überthema für die Stunde. Und dann geht es darum, okay, was an dem Thema möchte ich heute in der Stunde ausgearbeitet sehen? Und dann ist zum Beispiel die Antwort auf sowas, okay, ich hätte ganz gerne, dass die Leute ein Konzept dafür bekommen, wie können sie quasi ihre Position sichern und die Position einer anderen Person erstmal brechen. So, und das ist dann so eine Idee. Und dann gucke ich, dass ich denen dafür irgendwie ein vernünftiges Tool mitgebe. Diese Priorisierung vorzunehmen, von wegen, was mache ich denn eigentlich in diesem Thema jetzt wirklich? Dafür brauche ich aber auch so ein bisschen ein Konzept davon, wie es ist zu kämpfen. Weil wenn ich einfach mich hinstelle und sage, naja, ich habe hier mal eine Sache auf YouTube gesehen und mir hat das hier mal jemand gezeigt, jetzt zeige ich euch das. Da ist dann sehr schnell der Abklatsch vom Abklatsch vom Abklatsch und dann irgendwann nimmt das Ganze an Qualität ab, dass ich, wenn ich eine Pixeldatei immer wieder kopiere und irgendwann ist halt nur noch so 3 Pixel groß. Mhm. So, dann merkt man so, okay, man kann auch erkennen, da war vorher mal eine Form drin, die ist jetzt weg. Man weiß auch nicht so richtig, warum man das jetzt vielleicht so macht. Man macht das einfach, weil man es selber beigebracht bekommt. Das heißt, wenn ich keine Kampferfahrung habe, sollte ich von jemandem ausgebildet sein, der sehr wohl welche hat und trotzdem gut unterrichten kann. Damit ich da überhaupt irgendwas Vernünftiges bei rumbekomme, habe ich das, wäre so meine Einschätzung. Im nächsten Punkt ist es aber auch so, dass ich kann den extremsten SEK, was weiß ich, Hooligan, wie auch immer da irgendwie stehen haben. Wenn
ein SEK-Hooligan?
Ja, ich dachte mir so, wie kreuzen wir das jetzt, dass es möglichst extrem wird? Den SEK-Hooligan. Wenn der
Fallschirm nicht, springt.
Der springt gerne Fallschirm.
Mit 30 Dan gerade. Nein, Quatsch, lass mal sein. Okay, also nein, sind wir jetzt bei den Echten. Wir sind jetzt wirklich bei den echten Leuten, die wirklich beim SEK waren, die wirklich Hooligan waren, die wirklich Soldat waren.
Irgendwas,
was auch immer, die
Ahnung.
Wirklich gewaltkompetent
oder sind. Eine wahnsinnig fette MMA-Karriere hinter sich haben. Das ist auch so ein Thema, wo du merkst, das sind dann halt Leute, die, wenn man Glück hat, wirklich kompetent auf ihrem Fachbereich sind, kann ja sein. So, gerade jetzt im Rahmen MMA würde ich das zum Beispiel behaupten. Und dann im nächsten Moment musste ich aber fragen, okay, können die das denn weitervermitteln? Weil ich habe das bei so vielen super geilen Wettkämpfern gesehen, die wollen dann unterrichten und dann ist so, ja, und dann replizieren die, was sie in ihrem Unterricht damals mitbekommen haben. Was ich verstehen kann, weil so kennen sie das und aus ihnen ist ja auch was geworden. Aber das ist halt oft etwas, wo ich sage, boah, wenn ich das auf diese Art und Weise unterrichte, ich kann da 5 Jahre Training rausnehmen, indem ich es richtig mache. So, weil nicht jeder Trainer, der gute Kämpfer produziert, ist ein guter Trainer. Das ist nämlich auch so eine Sache, die dabei ein bisschen kompliziert ist, ne? Weil wenn ich jemanden habe, der einfach sehr viel Talent hat und sehr stumpf mit sehr, sehr viel Disziplin an der Sache bleibt, dann kann der Trainer auch so mäßig geil sein, es reicht. Ne? So, das ist der Punkt dabei, der ein bisschen kompliziert ist. Und ich glaube, das macht halt einen sehr, sehr guten Trainer aus, dass es dann darum geht, okay, ich brauche ein Verständnis von dem Thema, was ich unterrichten möchte. Ich muss selber auch irgendwie ein Konzept davon haben, wie priorisiere ich Dinge in diesem Unterricht. Und dann in einem weiteren Schritt muss ich dann sagen, okay, gut, das haben wir jetzt alles geklärt. Wie vermittle ich das jetzt? Weil ich bin ganz ehrlich, ein Großteil der Stunden, die ich hier auf der Matte stehe, habe ich dann so ein Thema, wo ich sage, das beschäftigt mich jetzt und dann gucke ich anhand der Gruppe, die da ist, wie ich das jetzt am besten an den Mann oder die Frau bekomme. Wenn ich jetzt aber mit einem fest eingeschossenen Curriculum da reinginge, einfach nur mich an Techniken entlanghangle, die ich irgendwo auf einer Liste stehen habe, dann wäre es schwerer, sich an das Tempo der Gruppe anzupassen. Da ist halt so ein Ding und dann geht es darum, okay, ich merke gerade, das möchte ich ausarbeiten, ich breche jetzt ein Stück runter. Reicht vielleicht immer noch nicht, ich muss noch ein Stück runterbrechen. Und dann irgendwann, wenn du es immer abstrakter machen musst und gucken musst, dass es aber wirklich auch einen Lerneffekt bei den Leuten hat, wird es immer komplizierter, da irgendwie kreativ ranzugehen. Und da auch vielleicht neue Impulse zu setzen, damit man nicht immer dasselbe macht. Und das ist halt eine Sache, wo, wenn ich noch so toll kämpfen kann, aber ich kann das nicht, dann werden die Leute deutlich länger brauchen, um unter mir zu lernen. Auf der anderen Seite, wenn ich Leute immer nur mit Samthandschuhen anpasse und anpacke und für sie immer nur das perfekte pädagogische Lernumfeld schaffe, was im Großteil der Fälle wichtig ist, aber dann kommt der Sprung nicht, wo ich sage, okay, jetzt können wir da mal irgendwie gucken, dass wir uns irgendwie wegbewegen davon und so mehr in die Ausübung gehen. Jetzt wird mehr mit Druck gearbeitet, jetzt wird mehr, so. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, die Mischung macht das dann. Das heißt, im Endeffekt, glaube ich, sind das gleich wichtige Kompetenzen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt TeilnehmerIn wäre an diesem, in dieser Schule, würde ich jetzt zum Beispiel auch dein Training sehr mögen, weil du halt auch ein, genauso wie ich, auch ein verkopfter Mensch bist, der natürlich auch den Drang zur Praxis hat. Das heißt, mich spricht das sehr an. Ja, man muss ganz klar sagen, ich habe das schon mal gesagt, und das ist jetzt in keinster Weise irgendwie ein Shitstorm oder ein Rant gegen mein altes Thai-Box-Gym, ja. Aber mein Trainer Barker zum Beispiel, ja, war ein super Kämpfer. Und für Leute, die über Bewegung und über Zusehen lernen, ja, und weniger über jetzt krasse Erklärungen, einfach weil die schon eine Idee haben, wo die Reise hingeht, weil sie da vielleicht ein gewisses Talent haben, etc. Da hatten wir viele, viele Leute, die haben super von ihm lernen können. Bei mir war das immer ein bisschen schwierig, weil ich brauche auch Dinge in der Theorie erklärt, ja. Mir musst du mit der kinematischen Kette kommen, mir musst du einfach erklären, wie ich die verschiedenen Muskelgruppen anspreche und so weiter. So, natürlich hat er das instinktiv, wenn er gekämpft hat, gemacht und er hat das auch gemacht, wenn er sich bewegt hat und hat irgendwas erklärt, aber er hat es nie erklärt. So, und auch die Schrittarbeit mit den Beinen und so. Ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel in meinen verschiedenen Krav-Maga-Ausbildungen, ja, auch interessanterweise bei dem einen deutschen Verband, wo ich war, wo der Ralf aus Freiburg, ein sehr guter, der auch sehr viel geboxt hat früher in seiner Jugend, der hat mir zum Beispiel im Rahmen meiner Krav-Maga-Ausbildung bei ihm, ja, und dem anderen natürlich, oder hier der Christian Benz, der damals auch ein Teil von diesem Verband war, von denen habe ich dann auch erstmal sauber einfach gelernt, warum ich Dinge mache, wie ich mich in den verschiedenen Distanzen verhalte etc. Das heißt, ich habe in meiner Krav-Maga-Ausbildung mehr zum Thema theoretisch in der Theorie zum Thema Boxen und Kämpfen gelernt, als ich in meinen 4 Jahren Thai-Boxen gelernt habe. Das war einfach nur machen, 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 gucken, war es richtig, nee, ah, vielleicht muss ich es anders machen, ja, aber ich hätte auch in der Zeit einfach, und das ist jetzt kein, wie gesagt, kein Rant gegen die Leute da, aber ich hätte besser werden können, indem ich jetzt Beispiel einen Trainer gehabt hätte, damals im Thai-Boxen, wie so ein Christian Benz oder den Ralf, ich weiß gar nicht mehr, wie mit Nachnamen heißt, auf jeden Fall, war einer der ersten Krav Maga-Instruktoren auch in Deutschland unter Maor und hatte die größte, also zumindest bis vor 12, 14 Jahren noch die größte Krav Maga-Schule auch in Freiburg. Und ey, weil das war super, wie der mir das Boxen erklärt hat. So, und auch jemand wie du, der dann auch ehrlich, das mache ich jetzt in keinster Weise negativ, irgendwie herrlich so verkopft ist, ich kann von solchen Leuten super lernen, ja. Wenn dann natürlich jemand dann auch noch ein bisschen Erfahrung hat, ja, so, und jetzt der Christian zum Beispiel, der war selber jahrelang bei der Polizei, war Einsatztrainer, war selber Vollkontakt-Thai-Boxer, ja, hat selber, ich weiß nicht, Dutzende von Kämpfen gemacht, ja. So, und das ist natürlich geil, wenn du dann so jemanden hast, der auch wirklich dir erzählen kann, wie du dich fühlst, wenn du Angst hast, wie du das angehen kannst, etc. Und du hast dann diese doppelte Mischung, du hast die Erfahrung und jemand, der es herunterbrechen kann, ist das perfekt. Ja, also ja. Gerade für mich ist es einfach so. Wenn du natürlich so, ich sag mal, ein paar Jungs von der Straße hast, die eigentlich nur noch lernen wollen, wie sie das, was sie schon können, noch verfeinern, dann reicht natürlich wahrscheinlich auch einfach nur zugucken. Ja?
Oder auch reicht. Es geht natürlich immer besser. Das ist nämlich der Punkt.
Ja, und
den Anspruch sollte man halt, finde ich, auch als Trainer so ein bisschen haben. Weil das ist die Gefahr, die ich oft sehe. Das habe ich gesehen. Deswegen unterrichte ich das genauso. Und dann ist halt so, ich stelle mich in die Halle und zeige einfach irgendwas.
Ja. So, das heißt also, man hat immer so dieses Beispiel, das ist halt auch in so einer Selbstverteidigungstrainerszene immer so, wo man sagt, ja, jetzt sollen dann wirklich, jetzt mal, wenn man jetzt dieses metaphorische Beispiel aus dem sexuellen Bereich nimmt, sollen dann wirklich Jungfrauen wirklich unterrichten, wie man Sex hat, ja? So, das ist halt immer die große Frage, ja? Natürlich kann die Person dann in aller Theorie das Ganze bis zum Letzten. Aber wenn es dann wirklich da mal ernsthafte Nachfragen kommt, also solange die Person im Raum, ich sag mal so, solange dann diese vermeintliche Jungfrau, egal ob männlich oder weiblich, solange sie die Einäugige unter den Blinden ist und niemals jemand kommt, der mindestens genauso viel funktionierende Augen hat oder zwei, funktioniert das System natürlich hervorragend. Solange kann die einäugige Person natürlich alles metaphorisch für mich jetzt in keinster Weise über Leute lustig machen, die irgendwie eine Benachteiligung haben oder eingeschränkt sind, um Gottes Willen, in ihrem, ne, durch Körperlichkeiten. Aber so, da ist immer die Frage, was macht man da? So, und jetzt muss man natürlich nicht, ja, jetzt sagen natürlich wieder einige, ja, muss ich mich jetzt erstmal als Frauenkraft-Maga-Instruktorin vergewaltigen lassen, um jetzt sagen zu können, so verteidigst du dich. Nein, in keinster Weise, um Gottes Willen. Es müssen ja nicht direkt solche Extreme sein, aber wie der Jan schon gesagt hat, es hilft schon, wenn man wirklich dann irgendwelche Ausbildungen macht, wo man wirklich an seine Grenzen gebracht wird und auch wirklich an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, ich kann nicht weiter, ich muss weitermachen, ich muss Vollgas geben, so, und ich muss aber, trotzdem fühle ich mich total erledigt, ja.
Ich finde auch schade, wirklich nicht mal einen Wettkampf gemacht zu haben, weil das, was ich da so extrem raus mitgenommen habe, war halt dieser extreme Druck, unter dem du dann performen musst. Und ich glaube, viel näher kommst du an den Kampf auch nicht ran, als zu sagen, hey, wir hauen uns jetzt zwar unter Regeln, aber wir hauen, also, es gibt ja halt jetzt wirklich Krach, aber halt, und beide wollen ja auch gewinnen in dem Moment. Das heißt, du hast immer noch gewisse Konventionen, man weiß ungefähr, wie der andere sich bewegen würde und so, alles gut. Aber du bist halt mal an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt scheppert's hier richtig und es ist eben nicht mehr nur eine lockere Trainingseinheit.
Ja. Natürlich ist es immer noch was anderes, wenn man jetzt sagt, ja gut, wenn ich jetzt nochmal draußen bin, wenn du jetzt natürlich auf der Matte bist, ja, und du weißt ganz genau, wenn der Typ mich jetzt ausschokt, dann tritt mir nachher keiner den Kopf, bis es Pfützengeräusche gibt, ja, sondern dann kommt der Ringrichter, alles gut, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Sache, als wenn ich mich dann draußen auf der Straße kloppe. Aber ich sag mal so, ja, wie du eben schon meintest, auch ein guter professioneller MMA-Kämpfer, der jetzt gar keine Straßenerfahrung hat, aber einfach ein professioneller MMA-Kämpfer ist und einfach weiß, wie sich anfühlt, mit 4 Unzen-Handschuhen geschlagen zu werden. Ich sag mal so, MMA ist in einem sportlichen, einigermaßen sicheren Rahmen das, was an der Straßensituation noch am nächsten herankommt in Bezug auf wirklich ehrliches Schlagen und getroffen werden und nicht mehr können und weitermachen. Natürlich, was halt natürlich fehlt, ist halt immer das Thema Todesangst, ja, die Angst dann wirklich, was passiert jetzt, werde ich morgen früh nochmal wach oder bin ich morgen, liege ich morgen früh in der Kiste im Leichenschauhaus, ja, je nachdem, was für eine Situation man gerade ist, aber da muss man sich halt auch wieder die Frage stellen, bis zu welchem Grad braucht die eigene Zielgruppe eigentlich diese Reize? Ja, haben Liesje Müller und Max Mustermann, wenn man das als Zielgruppe so für sich definiert hat, brauchen die es wirklich? Oder ist es eigentlich schon fantastisch, wenn man die dahin bringt, dass sie vielleicht irgendwann mal sagen, ey, komm, ich gehe mal, was weiß ich, zum Jan und zum Mike, zum Intermediate Training, was ja bei uns quasi eine Art Street MMA Basic ist. Und danach bleibt man noch beim Jan, beim Mike, wenn man dann ein bisschen weiter ist, geht zum Krav Maga Advanced, was ja dann quasi Street MMA Advanced ist. Und da, so selbst da traue ich mich jetzt schön ein MMA Sparring zu machen. Ja, das wäre zum Beispiel jetzt auch aus Sicht unserer Kunden wirklich so, wow. Also eine ganz, ganz krasse Entwicklung, ja, auch wenn man es jetzt nicht braucht, aber wenn also unsere Kunden dazu in der Lage sind, in Bezug auch auf ihre Problemlagen, die sie da draußen in der Welt haben, und oftmals ist es ja schon das, was wir im Krav Maga Basic abdecken, in Bezug auf Druck etc., schon vollkommen ausreichend für die Probleme unserer Kunden. So, aber wenn jetzt da mal wirklich welche dabei sind und sagen, boah, wir entwickeln uns jetzt über 3-4 Jahre wirklich dahin, dass wir nachher auch beim Mike da dieses Advanced Training mitmachen können. Ja, boah, dann ist das eine ganz krasse Geschichte, ja. So, und naja, also wie gesagt, und mit unseren Trainerinnen ist ja genauso, ja, zum Beispiel unsere Shannon. Ja, Shannon hat hier angefangen, hat vorher Leichtathletik gemacht, hat hier angefangen mit dem Krav Maga Training. So, und dann haben wir irgendwann gesagt, pass auf, du machst bitte die Ausbildung mit. Sie ist ja Assistant Level 2 bei Sharia. Ja, hat dann in ihrer Ausbildung, nachher in ihrer Prüfung, hat sie auch gegen eine Person gekämpft. Und dann hat diese Person quasi einen Tripod gemacht, hat ihre Stirn gegens Auge gerammt. Und dann hatte die voll die Blut, so eine Blutbeule, ne, so eine Blase quasi, ja, am das Auge.
Dick geworden, ja.
Das Auge richtig dick geworden, so. Ja, und sie konnte nicht mehr, wollte aber trotzdem weitermachen. Dann hat Sharia das Ganze heruntergekühlt, hat das soweit sicher gemacht. So, und die hat ihre Ausbildung noch zu Ende gebracht.
Ja.
So, und ganz ehrlich, wenn du jetzt, das muss jetzt nicht jeder erleben, aber es ist natürlich hervorragend. Jetzt hat Shannon einfach mal so einen Punkt gehabt damals, wo sie gesagt hat, ich war körperlich am Ende, ich war körperlich versehrt, ich war trotzdem an dem Punkt, wo ich aber gesagt habe, ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich mache jetzt trotzdem weiter. So, und jetzt kann man, ich sag mal, Shannon auch auf die Menschheit loslassen als Trainerin, ja, und die muss jetzt nicht selber irgendwie eine Vergewaltigung überstanden haben, um zu sagen, ich bin jetzt Trainerin, so. Und dann ist es halt super, jetzt hat sie diese Erfahrung gemacht, hat auch viel mit mir Sparring gemacht, hat auch mit Jan schon mal Sparring gemacht, mit all den anderen Trainern, immer das volle Programm und kann halt auch sehr gut pädagogisch arbeiten und methodisch, ja, und somit haben wir eine gute Trainerin, so, und das ist einfach, wo ich so denke, hey, wenn man dann so ein bisschen Erfahrung hat, ja, nur eben, jetzt wieder im übertragenen Sinne, wenn natürlich jetzt Shannon auf einmal ankäme und würde sagen, ich laufe jetzt nur noch in Tarnhose rum und ich mache jetzt nur noch BDSM-Kurse, ja, dann würde ich sagen...
Dann würdest du die halt auch anspucken, ne?
Dann würde ich einfach nur denken, nee, du machst jetzt hier kein Antiterror-Seminar, ja, weil das ist jetzt absoluter Bullshit, ja, aus der Perspektive, so. Und sie käme natürlich auch niemals auf die Idee, um Gottes Willen, sie ist ja auch ein sehr reflektierter Mensch und wird jetzt niemals irgendwas machen, was auch unserem Ansehen schaden würde irgendwie. Aber das ist das Ding, ja, und da hört's halt auf. Also wenn dann die Leute anfangen, in Tarnhosen rumzurennen und machen da irgendwelche AK-47-Abwehr, und ja, dann ist natürlich einfach lächerlich. So, also wie gesagt, ein bisschen mal erfahren zu haben, je nach Zielgruppe, ja, erfahren zu haben, was denn Gewalt so für einen bedeutet, wo so seine persönlichen Grenzen sind, wo hat man sich wirklich scheiße gefühlt und hat trotzdem weitergemacht. Und dann natürlich noch pädagogische Fähigkeiten zu haben, wäre natürlich das Allerbeste. Ja, was heißt nicht das Allerbeste, was wäre sehr gut. Hast du natürlich einen von diesen Kandidaten, ja, den wilden SEK-Hooligan-Fallschirmjäger, ja, alles echt. Und der schafft es natürlich auf dem Level, wo er gearbeitet hat, das natürlich herunterzubrechen für Liesje Müller und Max Mustermann. Und dann hat er auch noch einen MMA-Background und hat am besten noch irgendwie eine Ausbildung in Sachen Psychologie, Pädagogik etc. Das wäre natürlich das Traummaß einer Trainerin, ja, wenn man so etwas hätte. So, aber ganz ehrlich, werdet ihr nicht finden, gibt es nicht. Ist einfach so, weil wir Menschen sind, wie wir sind und wir müssen das einfach so akzeptieren. Ja? Ja, ich glaube, die Frage haben wir gut beantwortet.
Ja, ich glaube auch, dass das Problem oft ist, dass je mehr man in diesen Kampfsportrahmen reintaucht, desto mehr entfernt man sich auch von normalen Bedürfnissen diesbezüglich. Und ich merke das selber immer wieder, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, so, boah, ich will heute diese und jede total nischige Sache machen. Und dann musste ich immer fragen, so, okay, ergibt das hier Sinn in dem Kontext? Die Antwort ist oftmals dann so, nein.
Ja.
Also nimm daraus mit, was jetzt irgendwie Sinn ergibt, aber fang jetzt hier nicht an, irgendwie mit Leuten 15 unterschiedliche Enkellogs zu besprechen. Das ergibt keinen Sinn hier in dem Kontext.
Ja. Ja, dann haben wir auch schon eine, dann haben wir noch so 2, 3 Fragen bekommen, die passen eigentlich auch wieder hervorragend zusammen. Und zwar, was denkt ihr, wie man sich zwischen echten Experten und Schaumschlägern der Selbstverteidigung unterscheiden kann? Gibt es spezifische Anzeichen, auf die man achten sollte? Also dann hatten wir auch noch so eine Frage hier unten. Was haltet ihr davon, dass manche Trainer ihre Lebensläufe oder Kampferfahrungen fälschen? Ja, haben wir schon letztes Mal gesagt, finden wir scheiße. Und dann kam aber noch ein wichtiger Nachsatz. Und zwar, wie können SchülerInnen sicherstellen, dass sie authentische Trainer finden? Ja, gehört quasi auch mit dazu. Ja, ist ja genauso. Und ich glaube, da hat man noch eine ähnliche Frage irgendwie gehabt. So, jetzt geht es einfach darum, wir hatten da auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie findet man einen vernünftigen oder eine vernünftige Trainerin und so weiter. Und ja, also das Problem ist halt, ihr müsst einfach erstmal gucken, was sind so eure persönlichen Ziele, die ihr erreichen wollt. Und dann guckt ihr euch einfach im Internet um. Ihr guckt, überlegt auch mal, was seid ihr für ein Typ Mensch? Dann guckt ihr euch einfach die Seiten an von die Homepages, ihr lest euch das Ganze durch. Vielleicht gibt es auch Schulen, die Podcasts haben. Ach, ups, wir sind, glaube ich, die Einzigen. Na, egal. Aber vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen. Vielleicht haben sie einen YouTube-Channel, wo sie sich ein bisschen präsentieren. Und dann guckt ihr einfach, ob so diese persönlichen Vibes erstmal passen. Ich glaube, das ist so erstmal mit das Allerwichtigste. Und gleichzeitig natürlich, wie finde ich jetzt heraus, ob die Person ein Schaumschläger ist oder nicht? Ne? Guck erstmal, wie die Person sich auf der Homepage entsprechend präsentiert. Wenn sie sehr stark auf diesem militärischen, polizeilichen Background herumreitet oder auf irgendwelchen Sachen, ist das schon sehr merkwürdig. Wenn du jetzt für dich sagst, ich möchte nicht bei jemandem trainieren, der irgendwo stehen hat, dass er ein Soziopath ist, ja, dann ist das vielleicht, scheidet die Person vielleicht auch für dich aus, ja. Und was ich so erlebt habe, ist einfach, dass die Person, die wirklich in der Scheiße waren, also die wirklich im dienstlichen Alltag richtig Scheiße erlebt haben, ja, dass die alle relativ ruhig und besonnen sind und gar nicht so krass mit ihren Dingen, die sie angeblich erlebt haben oder erlebt haben, hausieren gehen. Ja, mein Opa hat mir mal früher gesagt, das war halt damals nach der Kriegszeit, war das halt auch so, dass da viele sich so profiliert haben und erzählt haben, was sie alles im Krieg gemacht haben. Hab ich dir mal die Geschichte erzählt, ne?
Mit dem einen super Beigeschmack, wenn du dich fragst, welche Parteien es in diesem Krieg gab.
Ja, 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 alles gut. Ja, 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 aber so unter den Deutschen und dann abends in der Kneipe stand, hat dann auf einmal wilde Geschichten erzählt, ja. Die Veteranen, die wirklich was erlebt haben und dann auch traumatisiert waren, die haben dann gar nichts gesagt, ja. Und die Schaumschläger haben halt da große Geschichten erzählt. So, und mein Opa hat immer gesagt, Jung, die, die viel vom Krieg erzählen, haben nichts erlebt. So, und im Grunde, wenn man dann schon sieht, ne, auch so ein Rudi oder so die Kumpels, die man so hat, so der Dom und was weiß ich wer, all die, die wirklich was erlebt haben, wo man einfach sagt, guck mal, die sind ganz besonnen, die sind ruhig, ja, die gehen da gar nicht mit großartig hausieren, die wollen da gar nicht drüber sprechen, ja, auch hier unser Micha zum Beispiel, hier bei uns im Training, ja, die wollen gar nicht darüber reden, die wollen sich gar nicht darüber profilieren und so. Und vielleicht, wenn du einfach siehst, dass die Person schon auf der Homepage aber schon so richtig da hart mit auf die Kacke haut und so, dass das jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass es unbedingt heißt, dass jetzt ein schlechtes Training da ist, aber man muss einfach so vielleicht auf der menschlichen Ebene schon mal überlegen, ob das dann vielleicht die richtige Person für dich ist und ob du dann magst, dass dann Personen sich derart präsentieren. Und naja, das wäre so jetzt mein Tipp, weil das Schlimme ist ganz einfach, na klar, da hat auch irgendjemand gefragt, woran kann man noch andere Qualitäten erkennen? Ja, ich könnte jetzt auch ein paar Krav Maga-Verbände nennen, ja, wo man einfach sagt, wenn man da hingeht, ist es also, wenn die 1:1 noch das unterrichten, wenn die immer noch 1:1 das unterrichten, was der Krav Maga-Verband vorgibt, dann lass es sein. Aber ich weiß halt auch, das wäre dann trotzdem gemein, wenn man dann das so pauschalisieren würde, weil viele darunter auch dann inoffiziell dann trotzdem sich weiterbilden und versuchen dann trotzdem ihre Schüler auf den neuesten Stand zu bringen, ja, auch wenn sie dann irgendwelchen Krav Maga-Verbänden angeschlossen sind, deshalb wäre es dann auch gemein, da jetzt irgendwie zu sagen, ja, geh nicht zu dem in dem Verband, also zu der verbandsangehörigen Schule, so. Ja, also wie gesagt, ich würde gucken, wie die Person sich nach außen hin präsentiert, ob dir das gefällt, ja, ob das okay ist, ob es das ist, was du dir vorstellst. Guck mal, wie die Leute, wenn du dann dein Probetraining machst, wie die sich da geben, ja, was zum Beispiel für mich auch ein absolutes No-Go ist und für mich, denn gleich kann auch Jan direkt losranten, was für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go ist, wenn Personen im Training auf sehr hart und autoritär machen. Das ist für mich immer so. Das ist
einfach nur, dass sie nicht angezweifelt werden wollen.
Richtig. Das sind so für mich die Typen oder Typinnen, meistens kommt es halt bei den Typen vor, die die größten Minderwertigkeitskomplexe haben, die die größte Unsicherheit haben.
Ich habe es auch wirklich schon bei beiden erlebt, Typen und Typinnen. Das ist glaube ich, so weit verbreitet mittlerweile.
Ja, aber da musst, also das ist so ein Ding, wo ich dann einfach sage, wenn du dann da ein Probetraining machst und die Person macht da einen auf Wunders, wie hart und wie krass sie ist und bla bla blub. Und dann, wo du einfach so merkst, es werden auch keine Fragen zugelassen und du wirst dann quasi direkt fast abgestraft mit, wie das du eine Frage stellen konntest und so. Das ist so für mich ein Indiz dafür, da ist eine ganz krasse Unsicherheit und die Person gibt einfach etwas vor zu sein, was sie nicht ist und sie muss das dann mit dieser übertriebenen Härte irgendwie kompensieren. Ne? Also das ist so für mich auf jeden Fall ein absolutes, für mich persönlich ein Ausschlusskriterium. So, also das heißt, wenn du natürlich jetzt darauf stehst, so in so autoritären Konstrukten dich wohlzufühlen, ja, und dir ist es auch egal, ob die Person was kann oder nicht, ja, Hauptsache, sie schreit dich an, weil du irgendwas anderes kompensieren musst, ja, gut, dann mach das, wenn du da glücklich bist, aber für mich ist es einfach ein Ausschlussgrund.
Ja, ich denke, da landen wir auch ganz schnell wieder in diesem Bereich irgendwie Gewaltfantasien drin, bei dem, was du vorhin gesagt hast, dieses Wer redet über den Krieg. Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute, die so Sachen erlebt haben, verstehen halt, wie ungeil das eigentlich am Ende des Tages ist, also welche Facetten das eigentlich so beinhaltet. Und dann ist halt dieses Profilieren darüber ganz schnell irgendwie raus. Also ich glaube, da haben wir einfach sehr schnell einen Punkt erreicht, wo man sagt, naja, so richtig was zum Angeben ist das eigentlich nicht. Ne? Es ist vielleicht in deren Leben oder in deren Weltbild vielleicht ein nötiges Übel. Und dann merkt man halt irgendwann, okay, man hat da nicht mehr diesen Blick drauf, den Leute haben, die da gar keinen Kontakt mit haben. Weil je mehr Abstand ich habe, desto leichter fällt mir das zu idealisieren. Ich glaube außerdem, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wenn man sich irgendwie online oder irgendwo, auch wenn man in den Laden reinkommt und die Wand ist voll mit irgendwelchen Zertifikaten für bla bla Assistant Coach und so Instructor und bla, wenn das ganz, ganz viele sind und die entweder alle von einem Ding sind, aber wenn es viele sind, alle von einem Ding, dann wäre ich vorsichtig, weil das heißt, das ist so ein zerklüftetes, wie heißt es hier, Pay-to-Win-Ding quasi so. Da musst du dich dann durchbezahlen durch dieses Konstrukt. Da wäre ich vorsichtig, weil es bedeutet halt so, auch wie bei manchen Verbänden, dass man quasi seine Zeit einfach absitzen muss und dann halt eine gewisse Summe zahlt und dann steigt man automatisch weiter auf. Das ist immer eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde, weil man sollte sich als Trainer in meinen Augen nicht unbedingt beweisen, aber man sollte halt irgendwie zeigen, dass man das irgendwie auch unterrichten kann. So, und deswegen, wenn ganz viele, ich sag mal, ganz viele Diplome von derselben Assoziation ausgestellt werden, dann bin ich mal vorsichtig. Wenn Leute super weit gestreut sind und von allem so ein bisschen was haben, aber man merkt, die machen das irgendwie eigentlich nur so am Wochenende. Da will ich einfach nur so einen Blick so drauf haben.
Urkundenjäger finde ich auch ganz, ganz schlimm. Weißt du, überall Assistant Level 1.
Ja, genau. Du merkst, da wird sehr viel rumgehüpft. Das Ding ist halt, ich bin ganz ehrlich, die Zeit, die ich so durch ICCS, also ich glaube, den größten Sprung, den ich in meinem Skill-Level sowohl als Trainer als auch als Kämpfer gemacht habe, ist unter ICCS gewesen. Ne? Einfach so die ersten anderthalb Jahre ICCS, da war der Sprung am größten in meinen Augen. Ne? Und dann, weißt du, Grappling und MMA füttert das Ganze, aber die Grundlage wurde durch ICCS gelegt. Und da merkst du halt, da sind wir eine Zeit lang auch irgendwie mit Charia mitgereist und so. Ne? Das war ja schon eine Sache, wo ich dann auch irgendwie in Italien mit war und wie auch immer. Da war halt das Thema, also wir wurden diesem Ding, irgendwie kommt gerade die ganze Idee, ich werde so ein bisschen heiser, tut mir leid. Aber man landet die ganze Zeit wieder bei demselben System, man kann weiter daran wachsen und man kann sich daran abgrenzen oder bereichern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man halt an einem Ding dranbleibt und nicht die ganze Zeit hin und her hüpft, weil sonst kann ich kann so halbherzig mal einen Double Leg Takedown probieren, dann habe ich hier mal so ein bisschen irgendwas Haltemäßiges und bla bla bla, aber nichts sitzt. Und ich glaube, das ist halt eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Das ist wirklich eine Sache, auf die man achten sollte. Okay, weil bei uns, ne, ich meine, wenn man sich das auf unserer Homepage anguckt, ich sag mal, meine Liste von Qualifikationen, die ich da irgendwie drauf stehen habe, das ist keine Liste, wo du für 5 Minuten scrollen musst. Aber deswegen ist das vernünftig, was ich da habe. weil das alles sehr viel Arbeit gekostet hat. Das heißt, ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, nebenbei 15 Millionen Sachen zu machen, weil ich darin sehr viel Zeit investiert habe. Und da merkt man einfach nur, das ist ein gutes Zeichen, wenn man bei einer Sache durchgezogen hat. Mhm. Das ist immer in meinen Augen eine sehr, sehr starke Geschichte. Ja. Und ein weiteres Ding ist, wenn ihr zum Training geht und ihr relativ schnell merkt, unzusammenhängende Inhalte werden unterrichtet, das ist gefährlich in meinen Augen, weil das ist nur repliziert, da ist kein Skill bei. Wenn ich einfach nur sage, jetzt machen wir heute mal ein bisschen das, machen wir heute ein bisschen das und bla 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 und es hat nichts miteinander zu tun, es baut nichts aufeinander auf, da gibt es keine Cross-Referenzen. Weißt du, wenn du zum Beispiel sowas mal sagst wie, ja jetzt machen wir mal diese Sache hier beim Messer, das hier kennt ihr vielleicht schon vom Ringen oder sowas. Oder jetzt machen wir mal so ein bisschen Boden, ne? Das kann man übrigens auch im Stand machen und dann ist das nämlich auf einmal Clinchen.
Ja, ja.
So, und da merkst du so, das ist eine total wichtige
Cross-Referenz. Ich mach das ganz oft auch beim Fitnessboxen oder beim Fitness-Kickboxen, was ja quasi, ne, quasi normales Kickbox oder Boxtraining ist, aber ohne Sparring und mit einem Fitnessanteil halt. Und da habe ich ganz oft, dass ich Parallelen dann zum Krav Maga Basic Kursen und so weiter spanne, damit genau. Die Leute einfach sehen, ah, guck mal, so schließt sich der Kreis. Das ist nicht irgendwie alles so isoliert, sondern es baut aufeinander auf, damit ihr hier wirklich nachhaltig entsprechend was lernt.
Weil das macht dann Kämpfe aus, wo ich einfach merke, irgendwie so, wenn die Momente, wo ich mal wirklich irgendwie mit Druck kämpfen musste, wo du echt merkst, okay, jetzt geht dir die Pumpe, ne, du bist echt nervös und sei es entweder wirklich bei einem Wettkampf oder sei es bei einem Sparring, wo du merkst, dass dein Gegenüber, das passiert hier zum Glück nicht, da haben wir sehr, sehr, sehr akribische, ich sag mal, Werkzeuge, um da so ein bisschen zu überwachen, was da abgeht, aber wenn man jetzt mal irgendwie in so einem Gym ist oder sowas und man pflastert sich da einfach mal eine Runde MMA-mäßig und merkt, der Gegenüber hat dann irgendwann so ein kleines Ego-Problem, ne? Daher ist es auch schon, dass die Pumpe geht, weil man merkt, scheiße, eigentlich ist es jetzt eine Klopperei, ne? Nur nach Regeln.
Ja.
So,
ja.
So und wenn man sowas hat, dann merkt man relativ schnell, okay, da kommt so ein Ding auf, wenn ich dann anfange, mit isolierten Einzeltechniken zu überlegen, da kriege ich aufs Maul. Das ist Quatsch. Das muss irgendwie alles so ein bisschen zusammenführbar sein. Ne? Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, wenn euch ein Trainer einmal immer wieder vorführt, wo Gemeinsamkeiten sind und zum anderen auch Dinge, die schon mal, also die einzelnen Techniken dürfen variieren, aber es muss irgendwie einen Kern der Stunde geben, wo man merkt, okay, es tauchen gewisse Dinge immer wieder auf, weil sonst lernt ihr nichts. Hm. Wenn ihr alles einmal gesehen habt und nichts hängen geblieben ist. Und vor allem, das ist nochmal der Unterschied zwischen einem System, das von unten nach oben aufgebaut ist, wo ich sage, ich gehe von einer stabilen Basis dann in Verästelungen rein und dann gibt es ja einzelne Techniken und wie auch immer, hinzu, nö, wir haben hier ein Ding liegen, wir haben da ein Ding liegen, wir haben da ein Ding liegen, das ist eigentlich gar kein System.
Ja.
So, das ist eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, ne? Das heißt, guckt, ob die Inhalte in irgendeiner Form zusammenhängbar sind, ne? Natürlich, am Anfang ist es manchmal ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil ich komme da rein, sehe mir an, was ist da, was der Unterricht, vielleicht habe ich ein, zwei Probestunden frei oder sowas und dann habe ich halt nur zwei Referenzstunden oder so. Die werden nicht unbedingt immer zusammenhängen, das stimmt. Aber das ist ein Ding, wo ihr merken könnt, im Zweifelsfall, indem ihr Nachfragen stellt, ob das irgendwie zusammenfügbar ist, ne? Wenn auf Nachfragen aggressiv oder so eingegangen wird, seid ihr eh falsch in meinen Augen.
Mhm.
Das ist so, wenn Nachfragen schon verunsichern, dann kann da nichts dran sein in meinen Augen. Und dann ein weiteres Thema ist halt, wie schnell wiederholt sich der gesamte Inhalt der Stunde? Wenn sich Kernbereiche wiederholen, wie zum Beispiel, naja, wir machen jetzt hier einen Drill, der immer und immer wieder, das ist der Witz an einem Drill, dass man ihn immer wieder macht, damit das Ganze sich einschärft und man immer besser in irgendwas wird. Aber wenn man zum Beispiel merkt, okay, jetzt habe ich zum 17.000. Mal denselben Kram gesehen, da kommt auch irgendwie nichts mehr, dann merkt man auch relativ schnell, okay, da ist das Wissen auch einfach begrenzt, ne? Das heißt, Zusammenhängen und was ist da so das Wissen? Das ist, glaube ich, so eine Sache, wenn man das so beachtet, dann kann man irgendwie sehr schnell merken, ob da irgendwie jemand Ahnung hat, wovon er spricht oder eben eher nicht so.
Hm. Jo, dann, ihr sprecht die häufig inflationäre Verleihung von Schwarzgurten und Dahngraden an. Wie kann die Szene wieder glaubwürdiger werden? Ja, das ist, also da will man jetzt, da können wir eine eigene Folge zu machen.
Die Annual Krav Maga Competitions.
Ja, also ich sag mal so, Schwarzgurte im Krav Maga, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern, weil das würde jetzt wirklich einfach ausarten, weil das würde von mir jetzt nichts absolut Nettes kommen, ja, muss man ganz klar so sagen. Grundsätzlich, wie kann man wieder glaubwürdiger werden, grundsätzlich im Bereich Schwarzgurte und dann gerade, also allgemein auf Kampfsport bezogen. ja, die Frage ist halt immer, macht man eine Kunst oder macht man einen Sport? So, und wenn man jetzt eine Kunst macht und man hat dann feste, vorgelegte Bewegungsabfolgen etc. und man sagt, okay, man muss die erreichen und man muss den Arm dann in diesem 33-Grad-Winkel halten, um dann diese Technik richtig zu machen. Oh, das war ich jetzt. Okay. So, und
das hatte ich gerade in meinem Kopfhörer. Ist das, weil ja, es in deinem Mikro war oder ist das irgendwie auf den Rechner?
Also ich glaube, irgendwie kann das sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit dem Rechner verbunden.
Geil.
Ich glaube, wir könnten quasi Gäste übers Telefon hier reinholen.
Geil.
Ja, das ist eine geile Sache. So. Und wenn man dann einfach mal sagt, pass auf, wir machen Folgendes. Wir haben jetzt diese Person, die muss die und die Techniken können. Und wenn sie die und die Techniken kann, dann kann sie auch einen Gürtel bekommen. Ist doch super. Oder halt, man sagt, man hat einen Vollkontaktsport, ja, und man hat den Anspruch, der soll funktionieren, wie beim BJJ, dann, dass man dann halt einfach sagt als Verband, okay, du musst halt, um den nächsten Gürtel zu bekommen, halt nicht nur die und die Techniken bekommen, sondern du musst auch an so und so viel Turnieren teilgenommen haben im Jahr, ja, an Grappling-Turnieren.
Und auch brauchbar dich behauptet haben, ne? So ist ja zum Beispiel auch bei uns das Thema.
Genau.
Also dieses, du musst halt immer am Ende des Tages vernünftig performt haben. Und vor allem so da, wo ich trainiere, man bekommt auch gar keinen Gürtel unter Blau.
Ja.
Das ist ein Ding, wo er sagt, so drunter ergibt das keinen Sinn für mich, ne? Aber muss man auch wissen. Aber das ist halt der Punkt. So, du musst halt vernünftig performt haben.
Genau. Aber das ist halt Sache, dass man halt wirklich feste, messbare Kriterien hat und dass man für diese Kriterien halt einfach dann eine entsprechende Belohnung bekommt. So. Und dann wäre das Ganze ja schon auf einmal wieder glaubwürdiger. Ja.
Ja.
In Bezug auf, jetzt habe ich gerade den Schluck auf, in Bezug auf Krav Maga, wie gesagt, da gibt's ja zum Glück, also ich sag mal so, also wie gesagt, wenn es da irgendwo jemanden gibt, der sagt, ich habe einen Schwarzgurt im Krav Maga oder einen Dangrad, dann ist für mich eigentlich das Gespräch dann eigentlich direkt beendet.
A la pibelle. Super.
Ja.
Nächster.
Genau. So,
kriege ich auch einen Schwarzgurt von dir einfach so?
Ja.
Ich das, so, da kann ich einfach mich hinstellen und sagen, ich habe einen schwarzen Gurt. Aber warte mal, mein Gurt ist wirklich schwarz.
Ja, okay. Ja, du hast ja schon einen schwarzen,
ja, ich habe schon einen schwarzen Gürtel.
Selber gekauft.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Er hat sich einen schwarzen Gürtel gekauft. Ach, der Schlingel hier.
So einer.
So, dann. Wie sollte die Selbstverteidigungsszene darauf reagieren, wenn Ausbilder anfangen, sich übertrieben darzustellen oder sogar gefährliche Ideologien zu verbreiten?
Gefährliche Ideologien. Da möchte ich, das ist aber das ist interessant, das Ding. Weil, was ist eine gefährliche Ideologie in dem Kontext?
Also, ich glaube, ich weiß, was die Person meint. Ich möchte da jetzt auch keinen Namen nennen, aber es gibt halt so gewisse Personen. Also, ich sag mal so, was man halt einfach so bemerkt. Es gibt einfach Menschen, die haben halt nicht so einen extrem hohen Bildungsstand, ja? So, und dann schaffen die es irgendwie über YouTube, ne, weil YouTube ja quasi so die Demokratisierung des amerikanischen Traums ist, ja. So nach dem Motto, da kann wirklich der letzte Vollidiot, ja, oder Vollidiotin, kann da was werden, wenn sie gewisse Kriterien erfüllt. So, und dann hat man so Menschen, die dann irgendetwas auch gut können und die dann auf einmal meinen, sie müssten aber auch zu anderen Dingen ihre Meinung kundtun. Ja.
Ich weiß genau, von wem du redest, was du meinst.
Genau, und ich brauche jetzt noch nicht mal in den Combatives-Bereich überzugehen, ja, sondern es ist alleine schon so bei Ryan Gordon, ja, einem der besten Grappler aller Zeiten.
Gordon Ryan, genau.
wo ich einfach nur so denke, ganz ehrlich, wenn der immer seine Anti-Harris- und Walls-Geschichten postet und die ganze Zeit pro Trump, wo man einfach nur denkt, weißt du was, Ryan, tu einfach das, wofür wir dich mögen, konsumier Steroide, choke Menschen aus und trainier. Aber ansonsten halt einfach die Fresse, weil intellektuell, ja, bist du einfach nicht auf der Höhe, dass ich irgendwie ansatzweise daran interessiert bin, was deine politische Meinung ist.
Ich wage sogar die krasse These zu behaupten, dass Leute, die sich extrem stark einem politischen Lager zuordnen, normalerweise generell nicht sehr hohe Intelligenzquotienten aufweisen.
Das kommt wahrscheinlich noch hinzu.
Ich glaube, je stärker du dich einem Team zugehörig fühlst, diesbezüglich und keine reflektierten Positionen zu einzelnen Themen beziehen kannst, ist das eigentlich eh Müll, was du zu erzählen hast.
Also ich will grundsätzlich, wenn Leute eine gewisse Gruppendynamik haben, ja, und dass Menschen auf der Suche nach Halt und nach Gruppen sind, das möchte ich ja gar nicht verteufeln. Das ist ja in Ordnung. Und wenn man sagt, pass mal auf, ich bin SPD-Wähler, ich bin CDU-Wähler, was auch immer, ja, habe ich ja gar kein Thema.
Scheißegal, was die letzten 40 Jahre getrieben haben, ich will die trotzdem weiter, das ist immer so.
Ja, es ist halt, hat halt auch so sein Geschmäckle. Aber der Punkt ist einfach, worum es mir geht, ist, ey, Ryan Gordon, ja, du hast so und so viele Millionen Follower, einfach, weil du ein geiler Sportler bist, weil du aktuell oder seit Jahren der beste No-Gi-Grappler der Welt bist, ja, und deswegen folgen die Leute dir. Sie wollen von dir nicht deine Meinung hören. So, und diesen Effekt erlebt man einfach ganz oft. So, und jetzt geht es natürlich bei ihm nicht um gefährliche Ideologien, wobei ich finde, was Trump da teilweise veranstaltet, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Aber es gibt ja dann auch so gerade im Combatives-Bereich gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, die dann auch aus eher bildungsfernen Schichten kommen und einen gewissen Erfolg haben im Rahmen ihres Combatives-Daseins, was ja auch okay ist und in einem gewissen Rahmen ja auch vertretbar, die aber jetzt auch schon in der Corona-Zeit einfach echte Probleme bekommen haben und einfach nicht drauf klargekommen sind, vor allem auf diese Isolation. Ja, ich meine, die war ja auch nicht wirklich gesund, aber daran hat man halt wirklich oft gemerkt, dass Menschen, wo dann wirklich ihre inneren Dämonen zum Vorschein gekommen sind. Und da gibt es halt wirklich einige Personen, die glauben da irgendwelche Wikinger des Lichts. Und da ist irgendwie letztes Jahr traurigerweise das Hündchen gestorben. Und dann hat die Person dann gepostet im Internet, ja, das waren die dunklen Dämonen. Die dunklen Ritter des Lichts wollten das sind
meine
mich,
Gegner, die wollen meinen, ja, Downfall,
genau,
sehen.
Die wollten, ja, nein, die wollten, es ist wirklich so, die wollten mich bestrafen dafür und deswegen haben sie mir meinen Hund genommen und so. Ey, ganz ehrlich, das ist tief traurig, ja. Und wenn ich an jeden einzelnen meiner Hunde zurückdenke, die ich schon quasi zu Grabe getragen habe, ja, könnte ich jedes Mal anfangen zu weinen. Aber wenn man dann anfängt mit solchen Argumentationen, dann denkt man einfach, weiß man einfach nur so, oh, diese Personen, die rutschen halt wirklich in krasse Bereiche rein, ja, und in krasse Verschwörungstheorien etc. So, und wenn ihr, je nachdem, auf welchem Radikalisierungslevel die sind, ja, kann man sie halt manchmal auch nicht mehr retten. Man kann versuchen, am Anfang mit solchen Leuten halt noch zu reden, ja, genauso wie wir auch mit solchen Leuten geredet haben, die behauptet haben, sie wären Soziopathen, ja, den habe ich ja auch geschrieben, habe gesagt, hör mal, du bist kein Soziopath, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, so meinst du, dass das eine gute Idee ist, und dann so, doch, ich bin Soziopath, auf jeden Fall, kauf mein Buch, dann weißt du, dass ich ein Soziopath bin. Dann denkst du so, oh Mann, ganz ehrlich, du bist voll der nette Kerl, ich mag dich, ja, ich finde das gerade irgendwie total schade, wie das sich jetzt gerade so entwickelt. So, und wenn natürlich dann so Personen, jetzt andere, ja, das ist ja nicht die gleiche Person, die behauptet hat, sie wäre Soziopath und die an die Krieger des Lichts glaubt. So, und dann, aber wenn du dann solche Personen hast und die glauben dann da an die Krieger des Lichts und behaupten, sie wären ein grauer Jedi und was auch immer, ja, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, ja. Dann muss man mit zu der Person halt, wenn sie halt nicht mehr irgendwann ansprechbar sagen, ey, pass auf, ja. An dieser Stelle können wir halt leider nicht mehr weitermachen. Gerne bin ich für dich da, wenn du irgendwann mal in der Position bist, wo du merkst, dass das, was du hier gerade treibst, ja, eigentlich gar keinen Sinn macht und eigentlich gar nicht gut ist, ja, darfst du mich wirklich sofort anrufen. Ich bin auch jederzeit für dich da, ja, oder wenn du aus dieser ganzen Scheiße aussteigen willst, aber ich muss mich jetzt einfach selber schützen, ich bin aus der Nummer raus. So, und das ist einfach so der Punkt, ja, und da so sollte man halt grundsätzlich, jetzt nicht nur die Selbstverteidigungsszene, ja, sondern alle mit umgehen, weil das ist ja auch eine Form von Selbstschutz. So.
Ja, ich finde, das heißt, du glaubst, in dem Kontext dieser Frage geht es gar nicht wirklich so um gefährliche Ideologien in Bezug auf Selbstverteidigung, sondern einfach generell gefährliche, genau, Ideologien.
Richtig, dass dann Leute wirklich anfangen, also wie gesagt, es gibt ja einmal diese übertriebene Darstellung, wie man damit umgehen soll, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber wie gehen wir mit diesen gefährlichen Ideologien um und wie verbreiten, ne? Da muss man halt letztendlich, ganz ehrlich, es gab auch Personen, die haben sich dann vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren auch von dieser Person, zum Beispiel von der hier Krieger des Lichts Fraktion, komplett verabschiedet, weil sie gesagt haben, pass auf, ich mag dich, aber du schießt hier die ganze Zeit gegen den Staat. Ich arbeite für den Staat. Ich kann mir das nicht erlauben, mit dir irgendwas zu tun zu haben. Ja, also ich will, dass wir irgendwie eine offizielle Verbindung haben, weil das für mich, für mein persönliches Weiterkommen auch schlecht wäre. Und ich kann das nicht. Und wir müssen jetzt leider hier einen Schlussstrich ziehen. So. Und natürlich denkt dann so die Person, ah, guck mal da, ne? Jetzt geht er, weil er schon so manipuliert ist von dem bösen, bösen Staat, ja, der uns ja alle so schlecht behandelt. Also dann denkst du ja auch so, aber das ist halt ein Teil, das sind halt diese typischen Symptome von diesem Krankheitsbild, ne? So, und aber dann, das ist halt auch eine Form von Selbstschutz, zu sagen, ey, pass mal auf, ich muss mich jetzt davor schützen. Ich muss einfach gucken, dass ich da jetzt keinen Schaden durch erleide, ja. Vor allem, was halt besonders witzig ist, oder nicht witzig, witzig ist falsch, was interessant ist, dass ja gerade diese Personengruppen oftmals selber gar keine großartigen Gyms haben, sondern oftmals durch die Welt tingeln, ja, und dann immer von irgendwelchen, ja, schon sektenähnlichen Anhängern empfangen werden, die auch gar nicht widersprechen, ja, weil die natürlich dann da in irgendwas ihren Papa wiedersehen, den sie schon immer gesucht haben. So, und dann, oh, Papa Schlumpf sagt jetzt was und ja, was der Führer sagt, das ist dann auch heilig, ja, von unserer Sekte. So, also man kommt man natürlich dann auch gar keine Selbstreflexion mehr. So, wenn man jetzt natürlich eine Krav-Maga-Schule oder eine Combatives-Schule hätte, irgendwo, was weiß ich, mitten in London, in Köln, in Berlin, etc. und hat da jeden Tag oder hatte 400, 500, 600 Mitglieder und hat jeden Tag mit Menschen aus aller Welt zu tun, die komplett heterogen sind, bekäme man natürlich auch ganz andere Einflüsse, als wenn man da die ganze Zeit auch noch nur in ihrer Bubble ist. Ja, und das ist natürlich auch ein großes, großes Problem. So.
Ich finde immer beim Thema gefährliche Ideologien ist es, du hast gerade angesprochen, dass zum Beispiel während Corona da manche Leute so ein bisschen den Bach runtergekippt sind. Und ich glaube, das ist immer so das Symptom von Menschen, die merken, dass die öffentliche Einstellung zu Themen so unglaublich an der Realität vorbeischießt, dass sie das selber nicht verarbeitet bekommen. Und dann ist das Reaktionsmuster irgendwie dagegen. Hm. Weil du merkst halt, und das ist, glaube ich, das Problem bei sowas, dass wenn ich halt merke, okay, alles, was ich so an Überzeugung halte oder was ich so vielleicht auch latent nur als Überzeugung gehalten habe, wird jetzt quasi mit einer Realität konfrontiert, die sich damit nicht decken lässt. Mhm. Dann bricht da irgendwas. Und entweder ich schaffe es dann, das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen, das heißt irgendwie dieses Spannungsverhältnis zu lösen, indem ich irgendwie verstehe, was ist die Diskrepanz oder wie entsteht die Diskrepanz zwischen meiner Wahrnehmung und dem, was ich jetzt hier tatsächlich neu wahrnehme. Also auf einmal diesem Zwang der Lösung zwischen wir haben jetzt irgendwie hier folgendes Weltbild, jetzt begegnet mir das, ich kann diese Erfahrung irgendwie nicht ablegen oder abweisen, das heißt, ich muss jetzt irgendwie mein Weltbild integrieren. Und manche Leute kriegen das hin, ist aber ein Haufen Arbeit, wirklich anstrengend. Und manche Leute verfallen dann in einen Negativabdruck dessen, was sie vorher geglaubt haben. Und da kommen halt echt schräge Sachen mal raus, weil man muss halt auf der einen Seite bedenken, in meinen Augen die größte Verschwörungstheorie überhaupt, ist, dass alles total in Ordnung ist und alles ergibt seinen Sinn und wir sollten uns auch keine großen Gedanken drüber machen. Es ist super wichtig, eine Grundskepsis gegenüber Machtinstrumenten zu haben. Wenn ich das nicht mehr habe, kann ich nichts mehr im Schach halten. Das, wo es problematisch wird, ist, wenn ich annehme, alles, was ich irgendwie jemals geglaubt habe, das Gegenteil muss wahr sein. Hm. Dann kommst du nämlich an den Punkt, wo auf einmal, dann kommen nämlich dämonische Beschwörungen und die Reichen trinken das Blut von Kindern und bla bla bla. Und dann kommen so sehr skurrile Dinge raus. Das Problem ist, wenn du Sachen hast, die so skurril wirken, dass sie gar nicht mit deinem Weltbild vereinbar sind, trotzdem wahr sind und du aber merkst, dass die große oder die breite Öffentlichkeit sich dem verschließt. Ein Beispiel dafür ist, hättest du, sagen wir mal, vor 10 Jahren oder sowas Leuten von dieser ganzen Epstein-Konglomerat erzählt, die hätten nicht ausgelacht. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, das sind relevante Dinge, die auch dann manchmal irgendwie so ein bisschen irgendwie in der Öffentlichkeit so ein bisschen untergehen. Ne? Ich meine, da gab es Memes, im Internet wurde das Ganze so ein bisschen besprochen, aber so richtig nicht. Auch, dass es den in seinem Gefängnis gerissen hat. Also bist so, das ist so unglaublich filmreif, dass das Gefühl ist, das kann nicht stimmen. Und ich glaube, da neigen Leute einfach dazu, es manchmal einfach wegzuschieben, weil das findet gerade in meiner Realität nicht statt. Und ich glaube, das ist eben das Schwierige, da in dieser kognitiven Dissonanz nennt sich das, quasi wenn ich zwei widersprüchliche Impulse in mein Weltbild gesetzt habe. Und das dann irgendwie zu vereinen, ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Und sobald ich das versuche zu tun, muss ich halt sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken. Ich muss sehr viele Überzeugungen anzweifeln können. Und vor allem, ich muss eventuell hinterfragen, wer ich bin und nach welchen Prinzipien ich handle. So, und das ist halt ein wahnsinnig großer Aufwand. Und ich glaube, dass es halt an so einen Punkt kommt, wo manche Leute dann irgendwie in so einer, um in einer Selbstwirksamkeit drin zu bleiben, dann in so einen Punkt kommen, wo sie auf einmal anfangen zu sagen, nein, ich bin doch eigentlich hier the chosen one und die Welt um mich herum und bla bla bla. Und dann, um dieses Spannungsverhältnis irgendwie zu überbrücken, kommen dann so ganz komische Coping-Strategien hoch. Und da kommt sowas, glaube ich, her. Weil das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich merke, ein gutes, öffentliches leider auch Beispiel für sowas war diese ganze Ken Jebsen-Geschichte. Ne? Hm. Da merkst du auch, der hat ja irgendwann mal dieses Internet, diese Internetplattform Me, Myself and Media gehabt. Oder es war ein Format da drauf irgendwie so, ne? Das war ein cooles Ding. Das habe ich mir einmal im Monat manchmal gegeben und dann wurde da halt irgendwie so über den letzten Monat aufgearbeitet, was ist denn so in den Medien gelaufen und dann haben sie es quasi mit Quellen vernünftig wieder aufgearbeitet.
Ja, ich kenne das.
Stimmt nicht, wie auch immer so. Ja. Und das war damals irgendwie so, ich meine vor einigen Jahren jetzt, ne? Aber das war damals ein cooles Internetformat. Das hat für mich echt funktioniert, weil das war so ein Ding, das konntest du dir angucken und du konntest dann auch im Nachtrag überprüfen, welche Quellen wurden da vorangezogen. Und hast du halt ein vernünftig ausgearbeitetes Konzept. So. Und dann merkst du aber, weil er halt zum Thema Corona irgendwie am Anfang, glaube ich, war da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Ablauf
ja,
da
gibt's
war.
Ja, da gibt es auch über Ken Jebsen gibt es auch
den Podcast?
Einen sehr guten Podcast.
Den finde ich peinlich.
Weiß ich nicht.
Der ist so schlecht gemacht. Also der ist qualitativ super gemacht, aber das Ding ist halt, die Hälfte des Podcasts ist, dass sie irgendwas über Ken Jebsen sagen, dann holen sie ihren Radikalisierungsexperten Sören und sagen so, Sören, das ist doch schlecht, oder? Und Sören sagt, ja, so, oh, guck mal.
Ja,
also so argumentativ ist das absolut direkt, das Ding.
Aber das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das einfach, diesen Podcast super interessant, um einfach mal in diese Hintergründe reinzukommen.
Ja, total.
Was dann natürlich irgendwelche Meinungen waren, ist natürlich was anderes, aber einfach mal so reinzukommen, was da jetzt, wie das sich dann auch in seinem Köpfchen radikalisiert hat. Ja?
Genau, du merkst einfach irgendwie, da ist so ein Ding von einem anfänglichen, der Typ ist irgendwie genial. Also so ein bisschen so der Kanye West-Prozess. So, am Anfang guckst du es an, bist so, ey, das ist genial, was der macht, und irgendwann wird das seltsam, was er macht. So, und das ist halt bei einem Ken Jebsen, glaube ich, auch so, dass da einfach irgendwann so viel Druck entstanden ist, dass da irgendwo ein Bruch stattgefunden hat. So, und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, da ist ein Unterschied, ne? Der Punkt ist jetzt, und das ist wichtig dabei, was sind gefährliche Ideologien in dem Kontext? Weil wenn es um den Selbstschutz geht, kann ich ganz klar sagen, eine Ideologie, die meinen Kunden, meinen Trainee, meinen Schüler, wie auch immer, gefährdet und eventuell das Leben kosten kann, das ist scheiße. Das ist eine gefährliche Ideologie. Wenn du jetzt gesamtgesellschaftlich guckst, habe ich nämlich in letzter Zeit diesen ganz, ganz ekligen Beigeschmack, dass Leute anfangen, Ideologien, mit denen sie nicht übereinstimmen, direkt als gefährlich zu sehen.
Ja, das ist, ja, ja, gut, das ist ja, ja diese Lagerbildung ist ja eh ganz schlimm. Genau. Ich meine, Amerika siehst du es ja auch ganz schlimm mit den Demokraten und mit den Republikanern, dass sie eigentlich nur noch schwarz-weiß haben, ne? Ja. Also so ein Zwei-Parteien-System ist eigentlich auch scheiße. Müsste man eigentlich informieren, warum gibt es eigentlich nicht mehr Parteien?
Es gibt mehr, aber das sind die zwei, die quasi, das ganze System ist ein bisschen scheiße aufgesetzt.
Ja,
das halt merkst
mal,
alle.
Ich lese mich da mal ein. Alles gut, danke dir. Anderes Thema. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich.
Ja, bitte halt die Fresse.
Nein, nur sonst reden wir jetzt gleich über das Parteiensystem der USA. Alles gut, du kannst mir das gleich in Ruhe erzählen. Nee, aber du hast vollkommen recht, dieses Ding natürlich dann zu verteufeln und dann auch gar keine Meinung mehr erzählen zu lassen von anderen und sich das gar nicht mehr anzuhören, sondern einfach nur zu sagen, oh, jetzt bist du frauenfeindlich, oh, jetzt bist du, was weiß ich, oh, jetzt bist du linksversifft, oh, jetzt bist du dieses, jetzt bist du denes, dass du dann direkt so abgestempelt wirst, finde ich auch ganz großer Rot. Alles höchst bedenklich.
Genau, aber das ist halt der Punkt, wo ich halt immer sage, weil das ist ein Zwei-Parteien-Ding in den Staaten, ne? Die machen das beide zu gleichen Maßen und mit unterschiedlichen Zielen. Aber da ist halt der Punkt, wo ich sage, da ist es, finde ich, gefährlicher, grundsätzlich Diskurs zu untersagen, als irgendeine Meinung zu vertreten. Weil im Endeffekt ist, sobald ich in den Diskurs reingehe und sage, diese schwachsinnige Ideologie, die darf jetzt auch öffentlich auseinandergenommen werden, dann zeige ich, wie lächerlich der Bestand eigentlich ist. Wenn ich diesen Gegendruck aber niemals zulasse und ich habe niemals eine andere Stimme, dann habe ich das nur gehört und es wird automatisch legitimer.
Ja, ja.
Und dann hast du diese zwei Lagerbildung. Das ist ganz gefährlich für einen öffentlichen Diskurs. Und da denke ich halt so, deswegen denke ich mir halt, gefährliche Ideologien, was kann ich am besten machen, um gefährliche Ideologien gegenzuwirken, auch gerade in dem Selbstschutzkontext, mach dich drüber lustig. Konstruktiv.
Ja, ja.
Mach es argumentativ gut, aber mach dich drüber lustig.
Ja.
Weil ich glaube, es gibt kein besseres Mittel, als aufzuzeigen, dass etwas lächerlich ist.
So wie mit dieses Ding mit den Hündchen jetzt, ne? Mit dem, sie essen unsere Katzen, sie essen unsere Hunde. Und da gibt es jetzt so viele hunderte von Videos, wo irgendwelche Tierchen so in ihrem Körbchen liegen und schlafen. Und dann haben die irgendwas so aufgenommen, dass die auf einmal ganz lustig wach werden. Und dann haben sie dann den Text von Donald Trump drunter gepackt, ja?
Mit den Katzen,
mit den Hunden. Und die Tiere werden so wach und reißen so die Augen auf, so nach dem Motto, oh mein Gott, was passiert hier? Die essen uns, ja? Yeah. So, und dann denkst du einfach so, okay. Ja.
Oder hast du jemals This is America gesehen? Das ist der Sacha Baron Cohen, ne, der
so,
auch den Diktator gemacht hat.
Ja.
Der dann als Krav Maga-Instructor irgendwie hingeht, den Leuten zeigt, wie man gegen islamistische Terroristen irgendwie vorgeht, und da haben zwei Leute ihren Job drüber verloren.
Ja, aber der Cohen ist eh ein Genie.
Das ist nicht schlecht,
ja.
So, aber das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, dass Satire ein sehr wichtiges Tool ist, und ich glaube auch, das kann man machen, und vor allem, und da haben wir auch in den letzten zwei Folgen schon mal drüber gesprochen, Informiertheit. Ne? Solange eure, also ich meine, das ist so ein Ding, das habe ich damals auch im Psychologiestudium, Sozialpsychologie gelernt, war ein sehr wichtiges Tool. Wie kann ich eine gesamte Bevölkerung am besten steuern, indem ich einmal einen Angstzustand aufrechterhalte und indem ich zweitens dafür sorge, dass die Bevölkerungsgruppe gar keine Überzeugung hat, außer dass ich deren bestes Interesse im Sinn habe. Weil solange die Bevölkerung keine Überzeugung hat, kann ich jede Woche ändern, was drin ist. Wenn du den Nationalsozialismus mal anguckst, ne, versuch mal ein gängiges Gesamtkonstrukt aufzubauen, was dann so die Ideologie der Nazis war. Das ist schwierig, was hat jeden Dienstag gewechselt. So, und das ist nämlich genau der Punkt. Das war so eine Sache, sobald du anfängst, da Willkür reinzubringen und Leute dann irgendwie aus einem Druck aus der Gesellschaft heraus opportunistisch versuchen, sich dem anzupassen, wird es kompliziert, weil die Leute wissen nicht mehr so richtig, was soll ich eigentlich glauben. So, und da ist nämlich der Punkt, wo du merkst, damit kriegst du Leute gut gehalten. Und deswegen informiert euch, bildet euch eine eigene Meinung zu einem Thema und versucht da auch dann irgendwie drauf, nicht starr festzuhalten, aber alles, was da reinkommt, sollte immer auf einer intellektuellen Ebene auseinandergenommen werden und nicht auf einer emotionalen. Wenn man sich darüber lustig machen kann, das ist echt lustig, heißt es normalerweise, dass es Schwachsinn ist. Das ist so meine Erfahrung damit. Ich finde, Humor ist ein sehr wichtiges Tool für sowas, weil du merkst, gerade zum Beispiel die etwas liberaleren Medien in den Staaten, die früher als die Demokraten, die Republikaner da an der Macht waren, super geilen Scheiß gemacht haben. Und du merkst, so super lustig, John Stewart, auch John Oliver, diese ganze Gruppe, ne, Stephen Colbert, das waren damals wirklich lustige Leute. Und jetzt da so auf einmal deren eigenes Lager so ein bisschen, irgendwie sind die unlustig geworden. Das ist so, die versuchen so verkrampft dann Witze zu machen, die nicht landen, und du merkst einfach, es funktioniert nicht mehr, weil es ist nicht mehr die gegnerische Seite, die ich offen kritisieren kann, sondern es ist die eigene, wo man eigentlich so ein bisschen gucken möchte, ah nee, wir greifen jetzt weiter Republikaner an, es ist nicht mehr lustig. So, und das ist halt der Punkt, wenn es wirklich lustig ist, ist es normalerweise Schwachsinn.
Ja. Jetzt war halt noch die Frage, wie soll die Selbstverteidigungsszene darauf reagieren, wenn Ausbilder anfangen, sich übertrieben darzustellen?
Ja. Sich darüber lustig, machen und ganz klar ansprechen.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Also, und das ist das Ding, da hatten wir nämlich jetzt auch vereinzelte Fälle in der Szene. Man muss ja ganz klar sagen, wir haben ja unsere Gruppe und da waren eigentlich fast immer der größte Teil der Szene war drin. Und die sind natürlich dann immer alle nacheinander rausgegangen, wenn man dann angefangen hat, über ihre Selbstdarstellung, über ihre Techniken mit ihnen zu reden. Und dann driftet das dann teilweise sogar dann ab, dass manche Personen, bei manchen war es dann auch wirklich Mobbing, ja, und Beleidigungen, schlimme Dinge passiert, vollkommen klar. Aber wenn man dann auf einmal so eine Meinungsdiktatur einführt, ja, auch in den sozialen Medien, so nach dem Motto, ah, in dem Augenblick, wo ich jetzt irgendwas gegen jemand anderes sage, ist es automatisch von mir Mobbing und deswegen wird dann meine Meinung direkt im Keim erstickt und dafür dürfen dann die, ich sag mal, die nichts können, ja, weiter agieren und brauchen sich auch gar nicht gefallen zu, brauchen gar keine Angst davor zu haben, dass jetzt irgendjemand auf einmal irgendetwas sagen könnte, was auch konstruktiv ist, was ihre Position dann quasi mindern würde, weil, nein, dann sind das Mobber und ihr seid nicht, oder ihr seid nicht konstruktiv und ihr seid einfach nur negativ behaftete Menschen, wo ich einfach so denke, das ist Bullshit, ja. So, was wolltest du sagen?
Ich glaube gerade, das ist eine wichtige Sache, die ich manchmal mit Kindern besprochen habe, die hier im Training sind, wenn man über das Thema Mobbing spricht, weil ich glaube, es wird normalerweise in Schulen nicht sehr gut angegangen. Es wird immer sehr abstrakt darüber gesprochen, das böse Mobbing, und nächste Pause kriegt Kevin wieder auf die Fresse. Das ist so, okay, gut, was haben wir jetzt dazugelernt? Und ich glaube immer, der Punkt ist immer, wenn man merkt, Mobbing ist kein Konflikt. Mobbing ist das Erlangen von Machtstrukturen über eine andere Person. Das heißt, Mobbing kann ich nicht austragen. Wenn ich halt an einem Punkt stehe, wo ich halt merke, okay, zwei Leute streiten sich über etwas, das ist erstmal ein Konflikt. Mobbing ist das systematische Bereichern an einer Person. Das heißt, das Ding ist, Mobbing im Rahmen von einer Sache, die passiert. Also wenn ich jetzt irgendwas poste und ich mache mich da echt zum Affen, Leute sagen mir, Digga, was hast du eigentlich geraucht? So, ist alles klar bei dir? So, brauchst du irgendwie Hilfe? So, das ist lustig in dem Moment eventuell, ne? Aber es ist kein Mobbing. Weil in dem Moment werde ich gerade quasi von der Gruppe darauf hingewiesen, dass mein Verhalten nicht adäquat ist. Es muss immer davon abhängig, so, was sind die Prinzipien der Gruppe, ob das ein gutes oder ein problematisches Verhalten ist. Aber prinzipiell ist es kein Mobbing. Wenn jeder Beitrag, den ich irgendwie mache, ob konstruktiv, ob nicht konstruktiv, wie auch immer mit derselben, ich sag mal, destruktiven Art angegangen wird, dann sprechen wir über Mobbingstrukturen. Aber das ist immer ganz, ganz wichtig. Konstruktive Kritik ist nicht Mobbing, weil konstruktive Kritik bezieht sich auf einen konkreten Bestand. Konstruktive Kritik hat einen Gegenstand, Mobbing nicht. Mobbing ist einfach nur Emanzipation. Ich will mich über dich setzen. So, und das ist konstruktive Kritik nicht. Weil wenn ich kritisiere, dann kann es auch sein, dass du das Gefühl hast, dass ich mich gerade über dich setze. Aber das ist ein Du-Problem. Weil ich kritisiere ganz, ganz offen, was ich sehe. Und wenn du mir keinen Gegendruck geben kannst, dann ist das einfach eine persönliche Problemstellung, die du hast. Alles okay. Und wenn du mich darum bittest, das nicht mehr zu machen und ich mache es weiter, dann kann man vielleicht mehr über sowas sprechen, weil dann mache ich vielleicht jetzt irgendwie, ne, wenn du mich darum bittest. Aber wenn ich mich da hinstelle und sage so, nein, 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 da hat Kritik gar nichts zu suchen, weil es ist alles richtig und das ist jetzt Mobbing, wie auch immer. Und du sagst so, nein, das ist Schwachsinn, was du da machst. Das hat nichts mit Mobbing zu tun. Weil das einfach nur eine Sache ist, die, wenn du vorgibst, eine Interessengruppe zu vertreten und du es dann offensichtlich nicht tust, weil du irgendeinen Schwachsinn verkaufen willst, einfach nur um irgendwas festzuhalten, dann hat das nichts mehr mit dem Interesse der Gruppe zu tun und dafür darf ich dich ansprechen. Und ich glaube, dass mich auch das Thema mit dem, was du vorhin gesagt hast, ne, diese sektenartigen Angehörigen manchmal von den Leuten, die so rumreisen, das Problem ist halt, wenn ich mein Leben dadurch definiere, dass ich jetzt zu jemandem quasi gehöre und zu jemandem gefunden habe, der ja noch ein viel coolerer Ficker ist als ich, jetzt auf einmal verliert er seinen Stand in der Gruppe. Ah fuck, dann verliere ich ja alles, was ich habe. Oh, das ist schlecht.
Ja, dann muss man ja noch anfangen, dann zweifelt man ja auch noch an sich. Auch an die Position, so nach dem Motto, wieso habe ich dann jemanden festgehalten, der eigentlich gar nicht so toll ist?
Nicht nur das, sondern oh, der Türsteher hat mich immer in den VIP-Bereich reingelassen. Jetzt komme ich nicht mehr in den VIP-Bereich rein, weil der Club ist nicht mehr cool, in dem ich im VIP-Bereich bin. Oh fuck, was habe ich denn jetzt noch? Und das ist immer schlecht. Weil ich weiß um meine Skills, ich weiß um das, was ich so unterrichten kann, ich weiß darum, wie ich es unterrichten kann. Und das ist eine Sache, die wird mir niemand wegnehmen. Ob ich jetzt weiter mit Scharia trainiere, ob ich jetzt auf einmal anfange, irgendwie im MMA-Bereich, irgendwie wie auch immer. Egal, was ich da mache, ich habe diese Sache jetzt. So, und das ist halt was anderes bei solchen Menschen. Und das ist immer geil, weil da siehst du halt, da ist keine Überzeugung von der eigenen Fertigkeit da. So, und das ist nämlich das, was ich immer da sehe, so ein bisschen. Deswegen, also, ich glaube wirklich, sich drüber lustig machen in einem konstruktiven Kontext, oder es einfach konstruktiv ansprechen, beides okay. Aber sobald Leute halt so ein aufgeblasenes Ego haben, müsst ihr euch nicht um die Gefühle dieser Person scheren. Das ist in meinen Augen nicht wichtig. Solange wir zumindest behaupten, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Wenn es darum geht, wir wollen hier Austausch haben über das Thema Selbstschutz. Eine Person gibt den letzten Schwachsinn von sich. Dann ist es für mich nicht mehr wichtig, die Gefühle dieser Person zu schützen. Wenn die Person einfach nur sagt so, boah, ich habe da jetzt gerade was mal neu angefangen, ich wollte mir das mal angucken, wie auch immer, und präsentiert, dass es eigentlich nicht so richtig geil ist, da gibt's keinen Sinn drauf zu hauen. Wenn jemand gerade das zweite Mal irgendwie grappeln ist und sagst so, hör mal, die Technik ist jetzt nicht so richtig sauber, hey, warum sollte ich da draufhauen, dass das zweite Mal ist, die Person grappeln
ist? Ja, aber stell mal vor, du hast jetzt wirklich eine Person, die ist Krav Maga Instructor, komplett losgelöst vom Geschlecht, weil Geschlecht interessiert mich nicht. Die Person präsentiert sich immer recht martialisch, ja, auch von der Optik her, so vom Ganzen. Und dann siehst du einfach ihre Bewegungsmuster von der Person und du denkst einfach nur so immer, man sieht einfach, dass du absolut keine Background hast. Du hast keine Ahnung, du hast keine Körpermechanik, man sieht absolut, das sieht so aus, als hättest du ein Wochenende einen Krav Maga Basic Instructor Ausbildung gemacht, ja, und du hättest vorher noch nie Kampfsport oder irgendetwas gemacht, was irgendwie mit wirklich körperlich funktionalem Sport zu tun hat. So. Und wenn man das dann sagt, ja, und dann auf einmal dann heißt, das ist aber jetzt auch gemein und das ist nicht in Ordnung und aber diese Person, wir reden jetzt aber nicht von einer Person, die sagt, ich habe jetzt mein erstes Trainingsvideo reingesetzt, ja. Ich war jetzt ganz stolz, ich bin gestern Abend zum ersten Mal zum Krav Maga Training gegangen und guck mal, das habe ich jetzt gemacht gestern Abend, vollkommen anders. Nur wenn diese Person selber, ich sag mal, Instructor ist oder sich als solchen bezeichnet und diese Person auch selber Multiplikatoren ausbildet, dann sind wir nämlich wieder beim Thema Verwässern, was wir schon vor einer Stunde besprochen haben, ja. So, dann verwässert das Ganze nämlich immer und dann denkst du einfach so, dann verliert das Ganze natürlich auch seinen Wert.
100%.
Dieses Produkt Selbstverteidigung, weil wenn jeder Schnuffi oder jede Schnuffer, ja, dann da in zwei Tagen einen Basic Instructor machen kann, hat vorher noch nie was gemacht und hat vielleicht, weiß man ja nicht, auch noch dann im Grunde diese zwei Tage Basic Instructor gemacht, einfach nur so im Rahmen der Selbsttherapie gibt es ja auch ganz viele Leute, die sowas dann auch noch machen,
ist ja okay.
Um sich selber zu therapieren, kann man ja machen, nur wenn man dann anfängt, das Ganze auf seine Schüler, auf die Leute zu projizieren, beziehungsweise sich dann so darzustellen, als wäre man, keine Ahnung, jetzt sind wir schon seit 35 Jahren dabei.
Da hast du versucht, eine Abkürzung zu nehmen und Abkürzungen sind nie okay. Weil gerade wenn ich irgendwie was weiter beibringen möchte, kann ich nicht abkürzen. Ich muss wissen, was ich tue. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, man kann es ja nett und sympathisch formulieren. Mhm. Irgendwie so, ne? Von wegen so, hör mal, irgendwie ist das noch nicht so richtig drin bei dir, ne? Alles in Ordnung. Aber der Punkt ist halt, sobald ich mich da hinstelle und mich öffentlich angreifbar mache und dann behaupte, du solltest zu mir kommen, weil ich bin der härteste Ficker unter dem Planeten. Und dann habe ich noch nie einen Boxer getroffen.
Sternchen Fickerin, ne?
Ja, genau. Ja, in meinem Fall, ich bin keine Fickerin, so deswegen. Aber prinzipiell, so wenn ich das halt sage irgendwie, da ist das Thema irgendwie sehr schnell, dass du merkst, okay, sobald du diesen Raum beanspruchst, keiner würde dich irgendwie versuchen abzureißen, wenn du nicht diesen Raum beanspruchen würdest. Aber das ist ja der Punkt, ich würde mich niemals hinstellen und behaupten, ich bin der härteste Ficker unter der Sonne, weil ich es einfach stumpf nicht bin. Ich weiß, ich habe ein gewisses Level an Skill, was das ganze Thema angeht. Ich weiß, dass ich gewisse Dinge tun kann und ich weiß auch, dass ich das Ganze ziemlich irgendwie qualifiziert vermitteln kann. Alles gut. Und genau das könnte ich auch jemandem sagen, wenn man mich fragt. Aber wenn ich mich da hinstelle mit einer Tarnhose und dann irgendwie schön irgendwie so, weißt du, diesen, kennst du diese Militärhemden, die quasi hier so Stoff sind, aber dann da irgendwie diese, ne? Und dann stelle ich mich da hin und so, und heute machen wir Splittergranatenverteidigung. Dann bitte spuckt mich an, Leute. So, das, da habe ich nichts zu suchen. Das ist nicht mein Ding.
Ja.
So, und das gilt da auch, weil der Punkt ist, nur weil du bereit bist, als dann irgendwie Larifari-Instructor in wie auch immer, da irgendwie das Ganze irgendwie runter zu, ne, heißt das nicht, dass du das Level für uns alle runterziehen darfst.
Ja.
So, und dann ist es wichtig, dass man Leuten, die außen stehen, aufzeigt, das ist Schwachsinn. So, ist okay, wenn die dann trotzdem kommen, sollen sie machen. Sie sollten trotzdem mal Bescheid wissen, das ist nicht irgendwie die Creme de la Creme in der ganzen Geschichte.
Hm.
Und da wissen wir beide, wie häufig das leider in der Selbstschutzszene vorkommt.
Ach ja, gut. So, jetzt hätten wir noch ein paar Fragen, aber da wir ja schon eine fortgeschrittene Stunde haben, würde ich sagen, vertagen wir das einfach mal. Ja. Und ja. Ich fand, war auf jeden Fall eine gute Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast auch deine Stimme wiederbekommen.
Ja, im Laufe der Zeit, jetzt kann ich wieder nochmal reden. Schön, dass ich jetzt nach dem Podcast gerade einen Satz rausbekomme. Ich glaube, das ist unsere längste Folge bis jetzt, ne?
Ja, ich glaube auch. Ja, außer wir haben dann so lange gemacht, dass wir sie in der Mitte geteilt haben.
Ja, ich glaube, so lange haben wir noch nicht gemacht. Aber so ein nettes Geschmäckle für euch, so nett.
Auf jeden Fall. Gut. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, ne, ihr seht, wir beantworten die tatsächlich, ne? Wir gehen auf alle eure Fragen ein, ne? Und Jan grinst gerade.
Sogar auf die doofen, nein, es gibt keine doofen Fragen. Nein. Es gibt doofen Fragen.
Es gibt doofe Antworten.
Letztens hat Mike irgendwann beim Training gefragt, hat jemand noch Fragen? Da meinte ich so, hey Mike, wenn der Storch die Kinder bringt und das sind Zugvögel, was sind denn mit den ganzen Kindern, die im Winter geboren? Das ist eine doofe Frage. Das ist keine gute Frage.
Boah, ich will Mikes Gesicht.
Er hat erst sehr verwirrt geguckt und dann gelacht.
Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.